Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war wieder mal die richtige Entscheidung, dass du heute eingeschaltet hast. Und was wir heute Schönes für dich vorbereitet haben, präsentiert wie immer mein Podcast-Buddy Tobias. Auf geht's, du hast das Plädoyer.
Ja, gutes Stichwort, Plädoyer. Wir gehen mit unserer Gastfolge heute in die Welt des Rechts. Der Richter Alexander Holt ist es nicht ganz geworden, aber wir haben den Matthias Kick da und der kommt zumindest mal aus der gleichen Stadt und kennt auch den Richter Alexander Holt. Und heute gibt's mal wirklich einen Reality-Check zum Thema Staatsanwalt. Die meisten von uns kennen es ja nur aus Serien wie Suits oder Boston Legal. Und der Matthias wird es heute mal ein bisschen zurechtrücken, was so ein Staatsanwalt macht. Also eine spannende Welt, in die wir eintauchen. Wie treffen die Entscheidungen? Was sind da so die Herausforderungen? Wie gehen die da vor? Ich kann euch jetzt schon sagen, auch heute gibt's wieder jede Menge Learnings für uns, Sachen, die wir auf die Unternehmens- oder auch die Privatwelt übertragen kann. Jetzt bist erstmal du dran, du kannst dich entscheiden, ob du dran bleibst oder dir was anderes anhörst.
Schön, dass du noch dabei bist. Ja, dann freue ich mich, heute Matthias Kick, den Staatsanwalt bei uns, zu begrüßen. Vielleicht ein, zwei Worte zu ihm. Ich kenne ihn als guten Sportler, ist der Organisator unseres Quattroball-Teams und da haben wir uns auch kennengelernt, mehr oder weniger. Dadurch, dass ich da mitspielen durfte, haben wir da öfter mal zusammengesessen und haben uns unterhalten. Du hast mir ein bisschen was von deiner Arbeit erzählt und ich fand das extrem spannend und heute wollen wir dich da natürlich ein bisschen kennenlernen. Was machst du sozusagen als Staatsanwalt? Wie triffst du Entscheidungen und ja, was sind so Besonderheiten? Und normalerweise stellen ja immer Tobias oder ich eine Entscheidungssituation am Anfang aus der letzten Woche vor. Und diesmal, Matthias, darfst du einfach mal eine vorstellen. Schön, dass du da bist.
Ja, sehr gerne. Grüßt euch beide. Ich habe mir überlegt, wann ich eigentlich mal wieder zum Friseur muss. Und tatsächlich habe ich mich dann gestern entschieden, dass ich heute vielleicht noch gehen sollte, nachdem wir uns ja jetzt auch ein halbes Jahr nicht gesehen haben. Ich war jetzt irgendwie 6-7 Monate nicht, aber doch eine ganz schöne Matte. Und deswegen war das eben die Überlegung, ja, wann gehst du eigentlich mal wieder? Kannst du noch 2 Wochen warten? Ja, kannst du vielleicht auch noch 2 Monate warten? Dann quasi reicht's für die richtige Zopffrisur oder wie gehe ich damit um?
Da warst du schon kurz davor, dann doch in einen anderen Style überzugehen.
Ja, ich war kurz davor und ich hatte natürlich auch maximale Flexibilität jetzt vielleicht, mir da irgendwie doch eine ganz moderne Frisur machen zu lassen. Aber ja, letztlich bin ich jetzt doch irgendwie bei meinem ganz klassischen Schnitt geblieben. Und ja, nächste Woche steht eine Geburtstagsfeier an von meiner Frau, da kommen ein Haufen Leute. Und da dachte ich mir, okay, wäre es nicht schlecht, da irgendwie ganz ordentlich auszusehen.
Ja, was ihr jetzt nicht seht, ist, dass er da, also ich würde mal sagen, so wie ich dich eigentlich kenne, ne, ich sag mal kürzere Locken. Aber wenn du sagst, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du gerade beim Friseur warst, von der Länge her, dann kann ich ungefähr verstehen, was das Ausmaß vielleicht war. Also mehr so, wie heißt der hier, Jorge Valderrama von Kolumbien mäßig damals? Kennst du den Torwart noch? Mit dem Bekannten, war das ungefähr in die Richtung oder noch nicht ganz?
Ja, fast. Also ich denke, ich war nah dran.
Gute Entscheidung, oder?
Ja, für mich schon. Also ich fühl mich besser als vor einigen Stunden, sagen wir so. Ja. Also denke ich, war es eine gute Entscheidung.
Ja, ich glaube auch ein typisches männliches Entscheidungsmuster. Jetzt auf einmal sofort. Und dann bist du rein und hast gesagt, habt ihr noch was frei? Habt ihr noch einen Termin, oder?
Nee, ich habe schon geschaut. Also ich war schon angemeldet.
Ja, ja. Ah, sehr gut, ja. Das ist nämlich bei mir dann immer so. Ich trage das dann auch länger mit mir rum und dann auf einmal muss ich dann irgendwo hin, wo am besten mich noch jemand dazwischen quetscht.
Also ich trage Haare schneiden bei mir immer nicht lang rum. Alle 2 Wochen.
Du machst das anders, genau.
Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir ein in unsere berühmt-berüchtigte Entweder-oder-Schnellfragerunde mit Ada, oder?
Würde ich auch sagen.
Gerne, klar.
Gut, Matthias, bist du bereit?
Ich bin bereit. Ich bin gespannt.
Erste Frage, wie immer, Kopf oder Bauch?
Bauch.
Ja, da müssen wir noch was zu sagen.
Warum lachst du, Peter?
Dein Spitzname, Matthias, ist...
Ja, ist Bauch, also deswegen muss ich natürlich auch intuitiv Bauch sagen.
Ja. Sehr gut und ich bin richtig froh, hier mal einen richtig sympathischen Bauch im Podcast zu haben.
Schon recht, ich mache ein Strichchen.
Nächste Frage, nachdem wir schon über Style gesprochen haben, Anzug oder Jeans?
Anzug.
Jetzt geht es über Bücher, Papier oder E-Book?
Papierbuch.
Berge oder Meer?
Berge.
Ihr hattet über Quattroball gesprochen, Fußball oder Basketball?
Fußball.
Wir nehmen die Folge während der Fußball-WM in Katar auf. WM gucken oder nicht?
WM gucken, ja.
Alles klar.
Für so einen Fußball-Fan und Fanatic wie Matthias, muss ich sagen, passt das auch.
Vielleicht weniger als früher, aber schon mal reinschauen auf jeden Fall.
Alles klar. Ich würde sagen, wir steigen ein, oder?
Gerne, klar.
Ja, nachdem ja nicht jeder jetzt so die Welt des Rechts kennt und vielleicht auch noch nicht vor Gericht war, vielleicht sagst du uns mal kurz, was macht denn so ein Staatsanwalt eigentlich genau?
Ja, also die Tätigkeit als Staatsanwalt, die muss man sich so vorstellen, vielleicht 70-80% sind letztlich Aktenbearbeitung, ja, und dann entscheiden im Ermittlungsverfahren, ja, bis erhebe ich da Anklage oder stelle ich das Verfahren ein? Oder dann insbesondere auch in größeren Verfahren, ja, wie kann ich irgendwie die Ermittlungen vorantreiben? Ja, also sollte die Polizei vielleicht noch diesen oder jenen Zeugen dann vernehmen? Ja, könnte man sonst irgendwie noch andere Beweismittel dann entsprechend erforschen? Das ist so im Ermittlungsverfahren sind es eigentlich so die Entscheidungen, die anstehen. Und dann quasi im nächsten Schritt geht es dann, wenn man eben entschieden hat, okay, ich stelle es nicht ein, geht es dann zu Gericht, das Verfahren, dann entscheidet das Gericht darüber, ja, was mache ich damit, soll da eine Hauptverhandlung stattfinden oder nicht. Wenn die Hauptverhandlung dann stattfindet, dann ist es Aufgabe des Staatsanwalts, das ist, denke ich, das, was irgendwie die meisten auch kennen, dann eben die Anklage in der öffentlichen Hauptverhandlung dann zu vertreten, ja. Und das macht, also üblicherweise als Staatsanwalt hat man so 1 bis 2 Sitzungstage pro Woche und die anderen Tage ist man dann eben mit den Ermittlungen beschäftigt, beziehungsweise mit einem Ermittlungsabschluss. Und dann gibt es auch noch Staatsanwälte, die machen ein bisschen was anderes. Also die Staatsanwaltschaft ist auch insbesondere zuständig für die Vollstreckung dann des Verfahrens. Also wenn dann mal ein Urteil gefällt wurde, muss ich vielleicht einen Antrag stellen, dass die Bewährung widerrufen wird oder solche Fragen, die sich dann stellen. Mhm. Da gibt es quasi dann eigentlich meistens noch eigene Abteilungen, die sich eben mit der Vollstreckung des Verfahrens dann beschäftigen.
Mhm. Und wie ist das so die Quote? Also du sagst, du musst erstmal entscheiden, ob Einstellung des Verfahrens oder nicht. Was können wir uns das für eine Quote irgendwie vorstellen? Ist das jeder vierte, jeder fünfte Fall oder jeder zweite oder?
Finde ich ganz schwierig, so aus so zu sagen. Hier habe ich jetzt keine Statistiken zu im Kopf. Ich meine, muss ich grundsätzlich mal überlegen, die Polizei, alle Verfahren, die irgendwo aufnehmen oder die meinen, okay, da kommt irgendwie eine Strafbarkeit in Betracht, das legen die grundsätzlich vor. Also ich denke schon, dass mehr Verfahren eingestellt werden, als irgendwie angeklagt werden, ja.
Das heißt, im Endeffekt prüft die Staatsanwaltschaft nochmal, ob es da überhaupt, ja, ich sag mal, einen Verstoß gegen das Gesetz gibt oder ob dieser Verstoß des Gesetzes überhaupt, ich sag mal, beweisbar ist. Also ist es irgendwie so ein bisschen beides oder kommt das erst in einem nach dem anderen, also so schrittweise?
Nee, so ist es. Also es ist letztlich beides. Man muss sich auf der Aktenlage eben überlegen, ja, wie wahrscheinlich ist es, dass der Sachverhalt sich so irgendwie zugetragen hat? Ja, also was ist irgendwie auf tatsächlicher Ebene festzustellen? Und dann ist quasi die Frage, wenn ich weiß, okay, der Sachverhalt steht so oder so fest, ist dieses Verhalten dann, ist dieser Sachverhalt, ist es strafbar? Ja, und wenn ich eben dann sage, okay, das hat sich so zugetragen und das ist auch noch strafbar, dann komme ich zu dem Ergebnis, okay, in der Regel, dass ich dann eine Anklage erhebe. Ne? Es gibt auch noch sowas, jetzt gerade im Bereich irgendwie Geringfügigkeit, Bagatelldelikte, da kann man dann trotzdem noch sagen, ich stelle das ein oder es braucht keine Hauptverhandlung, ich versuche da irgendwie so einen Mittelweg zu gehen. Also da gibt es dann schon noch irgendwie Möglichkeiten, die einem der Gesetzgeber da einräumt, die irgendwo dazwischen liegen. Ja.
Das heißt, Gesetzgeber, das ist ein Stichpunkt, also wir kennen das aus dem Fernsehen, der Anwalt, der vertritt ja sozusagen den Angeklagten, also der ist ja sozusagen
der Verteidiger.
Gesucht.
Ja.
Entschuldigung.
Ja,
der Verteidiger,
ja,
genau.
Ja, also Rechtsanwalt, ja, klar.
Du bist ja auch ein Anwalt, stimmt. Der Rechtsanwalt, der Verteidiger, der vertritt den Angeklagten, also der steht ihm zur Seite und versucht im Endeffekt, ihm seine Rechte und was auch immer, ja, sagen wir vor Gericht gerecht zu werden, der Situation und ihm zu helfen, nenne ich es mal. Der Staatsanwalt, wen vertritt der Staatsanwalt? Also für wen macht er das sozusagen?
Ja, der Staatsanwalt vertritt den Staat, aber jetzt anders als im angloamerikanischen. Das ist das, was mich auch mal ein bisschen stört, dass unser Bild ja in unserer Gesellschaft, das ist ja sehr stark irgendwie geprägt durch die angloamerikanischen Einflüsse, ja, in denen ja der Staatsanwalt eine ganz andere Rolle hat, nämlich eine relativ einseitige Rolle, ja, die quasi auch ein Gegenpol sein soll, dann eben zur Verteidigung. Ja, ist es so im deutschen Recht, soll der Staatsanwalt eigentlich grundsätzlich das Ganze objektiv, ja, objektiv neutral sehen. Also er soll sowohl für als auch gegen den Angeklagten oder den Beschuldigten ermitteln und dann quasi entsprechend auch entscheiden.
Also es kann sein, dass du sagst, der Verteidiger ist genauer eigentlich meine Einschätzung.
So ist es. Also ich habe auch schon Freispruch beantragt, ja. Und dann, ich habe auch schon Freispruch beantragt und das Gericht hat trotzdem verurteilt. Also das ist eine Ausnahmesituation, ne? Kommt nicht oft vor, aber kann vorkommen. Ist grundsätzlich gesetzlich so, ist so möglich.
Mhm. Ja, ich glaube, wir sind da tatsächlich von irgendwelchen Serien, irgendwie Boston Legal oder was auch immer, ein bisschen geprägt.
Ja, Suits und was es alles so gibt. Ja.
Na, du hast ja auch für den Anzug entschieden, also das für die Jeans.
Jetzt würde mich interessieren, du sagst, du entscheidest ja quasi, was wird mit dem Fall gemacht. Wie entscheidest du da? Nach deinem Spitznamen aus dem Bauch raus oder hast du da Entscheidungskriterien oder wie gehst du da vor?
Ja, also ich entscheide nicht aus dem Bauch raus. Ich denke, das ist auch gut so. Dann hätten wir wahrscheinlich rechtsstaatlich ein Problem, wenn ich da irgendwie aus dem Bauch heraus entscheiden würde, sondern es gibt ja letztlich da einen gesetzlichen Rahmen, ja, für beide Fragen. Also sowohl das Tatsächliche als auch das Rechtliche gibt's ja einen Rahmen. Also fürs Tatsächliche, ja, welche Beweismittel kann ich überhaupt berücksichtigen, ja, wie wahrscheinlich ist es dann, dass eben im Rahmen einer Hauptverhandlung das Gericht zu dem Ergebnis gelangt, dass sich der Sachverhalt so zugetragen hat. Ne? Also was ist da irgendwie zulässig? Es gibt ja vielleicht auch irgendwie dann Beweisverwertungsverbote. Ja, wenn jetzt die Beweise, wenn jemand vielleicht irgendwie irgendwas angedroht wurde, ja, jetzt von dem Polizisten, dann ist es so, dass man dann vielleicht sagt, okay, wir können das dem gar nicht nachweisen, ja, diesen Sachverhalt. Und dann gibt's ja auch noch das ganze Rechtliche. Also das muss in dem Zeitpunkt, in dem die Tat begangen wurde, muss es auch schon strafbar gewesen sein. Und das ergibt sich ja im Wesentlichen dann aus dem Strafgesetzbuch. Oder es kann sich auch aus anderen, zum Beispiel im Betäubungsmittelgesetz, kann sich's ergeben, ja, dann die Strafbarkeit. Aber es gibt eben dann einen relativ klaren Rahmen, der da vorgegeben ist und der dann auch Grundlage für meine Entscheidung ist. Ja, und dann gibt's eben auch, denke ich, das ist auch ganz interessant, eben für diese, was ich vorhin schon angedeutet hatte, für die Entscheidung, wenn man sagt, okay, das ist zwar jetzt strafbar, aber man muss es vielleicht nicht anklagen, gibt's dann eben auch Möglichkeiten oder dann gibt's auch Richtlinien, dass man sagt, okay, jetzt bis zu einer gewissen Grenze muss man das vielleicht nicht anklagen. Also wenn man sagt, ich habe so und so viel Gramm, ja, darf ich jetzt irgendwie besitzen, wenn man jetzt wieder in den Betäubungsmittelbereich geht, ohne dass man das irgendwie anklagen muss, ist zwar grundsätzlich strafbar, aber ist jetzt irgendwie nicht würdig, das Ganze anzuklagen.
Das heißt Ermessensspielraum oder wie nennt man das? Also in dem Rahmen, den du sozusagen zur Verfügung gestellt bekommst, einmal durchs Gesetz, aber auch eben durch die Bewertung der Beweisführung, der Ermittlungsergebnisse. Ja, also du musst dir also nicht nur den Sachverhalt angucken, wie jetzt, sag ich mal, der geschildert wird, sondern auch, wie man zu den, ja, ich sag mal, Beweismitteln zum Beispiel gekommen ist. Also du wertest sozusagen auch nochmal die Ermittlungsarbeit der Polizei zum Beispiel auch, ja, mit ein. Also da musst du auch objektiv bleiben. Nicht in Anführungsstriche ist jetzt, könnte ich jetzt sagen, nicht alles, was die Polizei sagt, ist für dich bare Münze, sondern du musst dir auch angucken, wie das jetzt im Endeffekt zustande gekommen ist. Die, ich sag mal, Aussagen vielleicht von einem mutmaßlichen Täter oder wie sind die, weiß ich nicht, Fingerabdrücke dann im Endeffekt, her? Gab es da überhaupt ein Recht, die zu nehmen und sowas alles? Also du musst ja dann noch viel mehr Sachen berücksichtigen, oder?
So ist es, ja. Ich muss das quasi alles auf dem Schirm haben. Normalerweise, die Akte geht meistens eigentlich damit los, die Polizei, die schreibt da halt einen Sachverhalt, ja, was sie denken, wie sie es zugetragen hat. Und dann muss man aber die restliche Akte natürlich entsprechend auswerten, ja. Also wie ist es denn mit jetzt Zeugenaussagen, die sich vielleicht widersprechen? Welche ist vielleicht glaubhafter? Und ja, was sagt der Beschuldigte? Was gibt es sonst für Beweismittel? Das muss man dann eben alles sich entsprechend überlegen.
Gibt es da sowas wie Checklisten oder sowas, wie du dich da, ich meine, für mich hört sich das jetzt extrem viel an. Also erstmal viel Fleißarbeit einerseits, wo ich erstmal sagen muss, so A, B, C, D bis X muss ich erstmal checken, ob es überhaupt da ist. Und dann muss ich auch noch innerhalb bestimmter Kriterien auch noch bewerten, von eigentlich nicht relevant bis hochrelevant und widersprüchlich und so weiter. Also das ist ja nicht nur eine Abfolge von bestimmten Themen, sondern ja auch noch eine fast wie so eine qualitative Bewertung.
Ja, klar. Ich meine, letztlich ist es Ziel, dass halt quasi in 5 bis 6, 7 Jahren Ausbildung denjenigen, die dann diesen Beruf ausüben, das denen irgendwie nahezulegen, ne, was man da alles berücksichtigen muss. Ja, und das ist sicherlich so. Es ist ja auch, es gibt ja auch Verfahren, die kommen immer wieder. Das ist ja, muss da ja auch eine gewisse Zahl an Fällen irgendwie bewältigen. Also es ist natürlich klar, dass es da auch dann dazu kommen kann, dass der eine vielleicht den einen oder anderen Faktor dann irgendwie anders berücksichtigt als ein anderer. Das ist klar. Im Grunde nach mal ist der Rahmen jetzt, den ich da skizziert habe, ist eigentlich für alle der gleiche.
Hört sich für mich jetzt trotzdem nicht nach immer klaren Entscheidungen an. Also gab es auch mal irgendwie was, wo du total hin und her gerissen warst, ob du jetzt den Fall weiterverfolgst oder einstellst oder ob du ihn vor Gericht bringst oder sagst du, eigentlich ist es schon meist relativ klar?
Nee, es gibt sicherlich, gibt's Entscheidungen, in denen man sich das dann, wo man auch sagt, okay, das lasse ich jetzt nochmal einen Abend liegen, ja, und lese es mir morgen nochmal in Ruhe durch, ob das überhaupt reicht, ja. Oder es gibt vielleicht irgendwie Entscheidungen, wo irgendwelche oberen Gerichte sagen, das ist schwierig mit der Beweisverwertung. Muss man sich dann auch genau eben überlegen, ja, versucht man es vielleicht trotzdem irgendwie den Fall voranzutreiben oder ist es aussichtslos? Ja. Also es ist nicht immer so klar, aber ich meine, es gibt natürlich auch Fälle, insbesondere jetzt, wenn es irgendwie, kommen wir wieder zum Betäubungsmittelbereich, nämlich gerne als Beispiel, weil ich das ja einige Jahre jetzt gemacht habe. Wenn jetzt es irgendwie Sicherstellungen von Mengen gibt bei jemanden, dann ist es irgendwie relativ klar, dass jetzt irgendwie da der Beweis am Ende zu führen sein wird. Und ein anderes klassisches Beispiel ist, wenn sich aus der Akte einfach ein klares Geständnis ergibt. Ja, dann ist ja auch ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, nee, dann wird es aber anders gewesen sein. Also klar, es mag auch Geständnisse geben, die dann am Ende irgendwie widerrufen werden oder so, aber das sind ja auch dann Ausnahmekonstellationen.
Du hast ja auch oft gesprochen von Wahrscheinlichkeit oder jetzt auch Ausnahmekonstellation und so weiter. Das heißt, muss auch ein Staatsanwalt ein gewisses statistisches Denken im Endeffekt entwickeln, um seine Entscheidungsfindung, ich sag mal, sowohl ja über Erfahrung als auch über Häufigkeiten, und du hast auch einfach mal gesagt, also wie plausibel ist die Geschichte, ist ja auch wieder eine Wahrscheinlichkeit, dass das so geschehen sein kann. Ja, ist ja statistisches Denken eigentlich, Wahrscheinlichkeit.
Das ist schon klar. Ich meine, du brauchst quasi, um eine Anklage zu erheben, brauchst du einen hinreichenden Tatverdacht. Und das ist letztlich, also es steht jetzt in keinem Lehrbuch, aber so gefühlt ist es so ein bisschen 50 plus X. Ja, also du brauchst 50 plus X, um dann eben zu sagen, okay, das reicht mir für eine Anklage. Ja, das ist natürlich eine andere Frage als Verurteilung, ne? Das Gericht braucht dann 100 minus ein kleines bisschen, ja. Also das ist klar, aber also bei Gericht sagt man dann ja nur noch, okay, es dürfen keine vernünftigen Restzweifel verbleiben, ja. Also das Gericht muss sich schon sehr, sehr, sehr sicher sein, aber es gibt immer irgendwelche, jetzt sage ich mal, vollkommen abwegige Konstellationen, die irgendwo denkbar sind, ja, und die kann kein Gericht der Welt ausschließen. Das ist quasi dann das ist der Maßstab für eine Verurteilung. Aber jetzt für die Stelle, ja, in der wir jetzt uns gerade befinden, also quasi der Abschluss des Ermittlungsverfahrens, Anklageeinstellung, das ist ein anderer Maßstab, den wir da zugrunde legen, ja. Später, wenn ich dann in der Hauptverhandlung bin, da habe ich natürlich dann auch den gerichtlichen Standard, ja, wo ich dann sage, okay, um jetzt quasi hier auch für eine Verurteilung zu plädieren, brauche ich dann schon deutlich mehr als 50 plus X.
Ja, das finde ich super spannend, weil das ja eigentlich eine total interessante Aussage ist, dieses 50 plus X. Also das heißt, du bist ja im Endeffekt jetzt sozusagen mehr überzeugt, als dass du zweifelst. Aber du darfst Zweifel haben.
In dem Stadium darf ich Zweifel haben. In dem Stadium schon. Ja. Das ist klar. Ich glaube, das wird auch von vielen unterschätzt, weil viele, die werden dann angeklagt und die fühlen sich aber schon wie verurteilt. Ja, eigentlich in dem Moment, in dem sie im Gerichtssaal sitzen. Das ist schon so eine Wahrnehmung, glaube ich, die viele haben, dass sie da nicht so ganz sauber differenzieren können, ja, dass sie ja erst verurteilt werden, wenn dann am Ende im Gericht auch sagt, du bist jetzt verurteilt, ja, und dass es vorher halt nur eben eine Anklage ist, also nur eine hinreichende Wahrscheinlichkeit letztlich.
Eigentlich ist es eine Typ-2-Entscheidung. Also wir unterscheiden immer hier oft zwischen Typ 1 und Typ 2-Entscheidung. Typ 1 ist so die unumkehrbare Entscheidung, die sehr, sehr, sehr genau abgewogen werden muss, weil die halt nicht reversibel ist. Aber da ist ja quasi noch alles offen, ne? Also du sagst ja nur, okay, das muss ich jetzt vor Gericht bringen. Aber das kann ja trotzdem noch sich rausstellen, okay, nicht schuldig.
So ist es. Es muss sich dann alles im Rahmen der Hauptverhandlung dann nochmal ergeben. Also man kann dann zwar irgendwie einen Zeugen damit konfrontieren, ja, du hast bei der Polizei dieses oder jenes gesagt, aber grundsätzlich muss er das eben dann nochmal im Rahmen der Hauptverhandlung nochmal wiedergeben. Ja. Also es muss sich alles unmittelbar aus der Hauptverhandlung ergeben.
Also dir geht es da quasi nur darum, die Gerichte quasi nicht zu fluten mit Fällen, wo du sagst, das ist wahrscheinlich, wird das keinen Bestand haben oder das ist so geringfügig. Da ist der Aufwand einer Hauptverhandlung, steht in keinem Verhältnis zum finalen Strafmaß.
Oder auch schon so frühzeitig zu prüfen, selbst wenn wir das, ich sag mal in Anführungsstriche, glauben oder es ist plausibel, die Beweisführung ist so lückenhaft, dass sie am Ende nachher sachlich, glaube ich, der Sache nicht standhält. Also auch da irgendwie dann am Ende nicht, wie nennt man das eigentlich, handwerklich zu scheitern, oder?
Ja.
Also kannst du, weil du hast ja vorhin gesagt, am Anfang, du ermittelst auch selber nochmal, das finde ich auch spannend. Also du hast, ermittelst du nur anhand der Akten oder kannst du auch sozusagen auf die Polizei zugehen und sagen, also das ist noch zu dünn, also wenn ihr da was wollt, dass ich da was erhebe, dann müsst ihr da nochmal ermitteln in die Richtung. Ermitteln heißt ja immer offen, beidseitig offen, ne? Also das, du hast es ja auch angesprochen.
Ich meine, grundsätzlich, die Staatsanwaltschaft ist, sagt man quasi in juristischen Kreisen, die Herrin des Ermittlungsverfahrens, die kann die Ermittlungen komplett steuern. Die kann der Polizei letztlich sagen, in welche Richtung sie da jetzt nochmal nachermitteln muss. Und ich meine jetzt bei großen Verfahren, ja, wenn wir jetzt irgendwie Tötungsdelikte, Vergewaltigung oder so, da ist die Staatsanwaltschaft natürlich auch viel früher dann schon im Boot. Ja, da ist ja auch die Frage, braucht man vielleicht jetzt noch eine Wohnungsdurchsuchung, die man dann bei Gericht beantragen muss? Ja, was gibt es sonst noch irgendwie für Maßnahmen, vielleicht Telekommunikationsüberwachung oder so? Das läuft dann alles quasi unter Anleitung der Staatsanwaltschaft. Ja, die das dann eben in Absprache mit der Polizei dann koordiniert und bei Gericht beantragt, ja. Jetzt die Konstellation, die ich eingangs ja geschildert hatte, das sind halt vor allem dann irgendwie so auch Massenverfahren, ja, oder halt irgendwie, es gibt irgendwo einen Aufgriff, ja, vielleicht irgendwie jemand ist unter Einfluss von Alkohol gefahren, ja, der wird irgendwo von der Polizei aufgegriffen, der hat dann irgendwie 1,6 Promille und die Polizei, die macht dann quasi die Akte fertig und die schickt es dann zur Staatsanwaltschaft und dann muss die Staat zum Beispiel darüber entscheiden. Ja, da ist es jetzt, da gibt es dann auch Konstellationen, wo man sagt, ja, da muss man vielleicht nochmal nachermitteln. Aber die meisten Fälle sind dann so, dass man eben sagt, okay, man muss nicht nachermitteln, aber grundsätzlich könnte der Staatsanwalt, die Staatsanwältin dann immer sagen, ja nee, was ist eigentlich mit dem Zeugen Maischak, warum habt ihr den noch nicht gehört?
Der war krank. So. Naja, aber stimmt. Vieles, sag ich mal, hilft ja im Ermittlungsverfahren, ist ja standardisiert. Also, weil du ja auch gerade sagst, so Massenthemen, ne? Also, gerade da wird ja auch darauf Wert gelegt, dass schon im Ermittlungsverfahren, also jeder weiß ja, wenn er jetzt zum Beispiel sich zu so einem Alkoholtest bereit erklärt und so weiter, dann läuft das ja immer alles sehr schematisch, immer gleich ab, damit man sicherstellt, dass dort keine Fehler passieren, damit die Beweisführung lückenlos ist, um dann anhand der gewonnenen Ergebnisse eigentlich frei entscheiden zu können, ne? Also, dass es keine handwerklichen Fehler gibt, ne? So ist das erstmal so auch in vielen, ich sag mal, Wiederholungsfällen so, dass du sagst, da gibt's routinierte Abläufe und die müssen auch so in der Akte dargestellt werden. Und das ist auch etwas, was hilft, um eigentlich gute Entscheidungen zu treffen, wenn man wiederholende Situationen hat.
Ja, ja, klar, da gibt's einen gewissen Standard, der eingehalten werden muss. Ja, also wenn jetzt irgendwie der Alkomat nicht funktionieren würde oder ähnliches, ja, das muss ja irgendwie alles ähnlich ablaufen im Idealfall. Ja, das wird ja dann eingeschickt bei der Rechtsmedizin, die wertet das dann aus, ja. Das müsste irgendwie auch geschultes Personal sein. Also das gibt schon quasi bei vielen Delikten eine Standardisierung, ja.
Jetzt hast du ja sozusagen die Aufgabe zu ermitteln, einerseits ja wohl in die eine Richtung als auch die andere, also erstmal objektiv und offen. Und gleichzeitig hast du ja aber auch immer die Pflicht, das Gesetz sozusagen ja zu repräsentieren oder zu zeigen, wo dagegen verstoßen wird. Also am Ende musst du ja dann irgendwie auch eine Anklage erheben, wenn du der Meinung bist, es gibt genug dafür, dass du sagst, da gibt es einen Verstoß gegen das Gesetz. Jetzt bist du viel im Betäubungsmittelbereich gewesen, hast du auch angedeutet. Das sind ja nun jetzt nicht immer alles nur total die, ich sag mal, knallharten Verbrecher, denen es nur um Profitoptimierung geht, in Anführungsstrichen, sondern da sind ja auch bestimmt ganz viele, ja, ich sag mal, süchtige Menschen, die irgendwo eine Kontrolle in gewisser Form verloren haben. Und es gibt auch einfach Menschen, die, weiß ich nicht, die kiffen mal und weiß ich was. Also nicht unbedingt immer nur so, wo man sofort sagt, Mensch, der muss definitiv gestoppt werden, der ist eine Gefahr für den Staat, sondern da gibt's ja auch menschlich Verständnis, würde ich mal so sagen. Wie gehst du mit sowas um? Darfst du da emotional sein als Staatsanwalt?
Ja, man sollte natürlich schon versuchen, das einfach möglichst objektiv, neutral zu sehen, einfach sich zu überlegen, ja, wie ist letztlich die Rechtslage, ja, und dann quasi aufgrund dieser Rechtslage dann auch zu entscheiden. Aber jetzt in vielen Fällen, jetzt quasi gerade jetzt in diesem Bagatellbereich, gibt's ja auch Möglichkeiten, das Verfahren dann irgendwie einzustellen, ne? Oder man sagt, man macht quasi nur einen Strafbefehl. Ja, das ist so eine Zwischenlösung, wo man dann sagt, das ist keine Einstellung, aber auch keine richtige Anklage, wo dann quasi eine Geldstrafe bei Gericht beantragt wird. Da gibt's, denke ich, dann schon Lösungen, wie man damit umgehen kann. Aber klar, ich kann jetzt nicht mich hinstellen als Staatsanwalt und sagen, ja, nee, das ist gar nicht strafbar, weil ich das nicht gut finde oder so. Ja, also da ist man schon an Recht und Gesetz gebunden.
Wie ist denn da bei dir, also jetzt hört sich das immer alles sehr so an, als wenn das jetzt, sag ich mal, in sich ja schon kompliziert ist und du musst das so würdigen und du musst ermitteln und du musst dann entscheiden und so weiter. Aber jetzt sieht ja die Realität nicht so aus, dass du dir genug Zeit nehmen kannst, glaube ich, und dass du das alles ganz in Ruhe machen kannst. Und wenn dir mal nicht danach steht, dann gehst du erstmal eine Woche in Urlaub, sag ich mal. So, sondern es wird ja extrem viele Fälle geben. Gleichzeitig, was machst du denn eigentlich, wenn Fehlentscheidungen, ich sag mal, passieren? Oder gibt es da irgendwie Druck oder Regeln? Musst du gewisse Quoten einhalten? Also wir haben das mal beim Schiedsrichter oder auch bei uns im Unternehmen gesehen. Da gibt es ja schon auch Scouts und die überprüfen das und schauen, also gibt es sowas bei euch auch?
Es gibt jetzt keine starren Quoten, aber es gibt jetzt schon, ich meine, du kriegst halt irgendwie jeden Monat eine bestimmte Anzahl an Fällen, ja, und da wird schon alle Monate mal geschaut, okay, wie viele Fälle werden denn so erledigt, ne? Also je nach Behörde ist es natürlich auch wieder ein bisschen anders. Bei der einen Staatsanwaltschaft läuft es so, bei der anderen wieder ein bisschen anders, aber es ist schon so, dass da natürlich geschaut wird, okay, das Referat von dem Kick, das soll jetzt irgendwie auch nicht komplett volllaufen. Also der muss jetzt so und so viele Verfahren dann natürlich auch einstellen oder anklagen, ne? Also das würde quasi eine Erledigung bedeuten, ne? Dass ich halt irgendwie dieses Ermittlungsverfahren abschließe, und da gibt es natürlich auch irgendwie Mittel, die einem dann dabei helfen, zu einer schnelleren Entscheidung zu kommen. Also wenn man wieder vielleicht nochmal auf Straßenverkehrsdelikte dann irgendwie gehen, ja, also Trunkenheit im Verkehr, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, sind ja so Standarddelikte, und da gibt's einfach so standardisierte Tabellen auch, ja, wo man sich dann überlegen kann, okay, der quasi Trunkenheit im Verkehr bei jemandem, der noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, ja, der kriegt einfach immer eine bestimmte eine bestimmte Strafe, ja, die einem dann einfach das auch erleichtern, da mit dieser Masse der Verfahren klarzukommen, ja, und die einfach auch schnell zu einem Abschluss zu bringen.
Also da ein Tool.
Mechanismen. Ja, da gibt es letztlich ein, ja, wie ein Tool, ja. Ich meine, das ist.
Das ist wahrscheinlich keine Ultra-Software, wie ich unser deutsches Amt manchmal kenne, aber es ist im Endeffekt ja auch ein Tool, wenn es eine Tabelle ist, die dann sich über die Jahre so entwickelt wurde oder festgelegt wurde, weil man sagt, da bin ich dann im Endeffekt schon viel, viel genauer, als wenn das jetzt jeder Einzelfall nochmal nach Ermessen nochmal genau subjektiv von wem auch immer dann als Staatsanwalt und Richter dann nochmal bewürdigt wird, da kommt man dann auch nicht viel genauer raus.
Ist ja auch wichtig. Ich meine, es gibt ja auch eine gewisse Fluktuation bei den Staatsanwaltschaften. Ja? Also, dass da einfach irgendwie auch ein einigermaßen einheitlicher Standard dann gefahren wird. Ja. Und das auch, ja, was wolltest du sagen?
Quoten, also ich will jetzt so ein bisschen darauf hinaus, was ist so, wenn du, sag mal, zweimal gegen den Rechtsanwalt verloren hast, um jetzt mal wieder so im Filmmodus zu sein?
Nee, nicht bekannt, derartige Quoten, nee, wirklich nicht.
Nee.
Also, dass man jetzt sagt, man braucht diese oder jene quasi Anklagequote. Ich meine, Verurteilungsquote, da können wir als Staatsanwaltschaft ja eh nicht jetzt unmittelbar drauf einwirken. Ja, das muss ja irgendwie das Gericht entscheiden. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, es müssen so und so viele Verfahren angeklagt werden oder so und so viele Verfahren eingestellt werden.
Ja, aber es kann ja sein, also vielleicht bin ich da auch total von diesem Film gebiased. Das kann ja sein, dass der Chef sagt, also Herr Kick, jetzt haben Sie hier in den letzten 3 Monaten hier 30 Fälle vor Gericht gebracht und haben 25 verloren. Also was soll ich denn, was soll ich dann da jetzt machen jetzt? Ne? Also das geht ja nicht oder so. Gibt es sowas? Oder also so Quoten, da haben wir festgeschriebene Quoten gibt es nicht, aber man sollte schon vielleicht nicht ständig abgewiesen werden vor Gericht oder wie läuft das?
Ja, so ist es. Ich meine, die Gerichte bekommen das mit und die Polizei bekommt ja auch immer eine Mitteilung über den Ausgang des Verfahrens. Und wenn die jetzt merken würden, ja, okay, der Kick, der stellt ja alles ein, so ungefähr, dann würden die sich ja auch irgendwann mal beschweren. Oder der Kick, der klagt ja alles an, so gut. Weiß nicht, ob sich da jemand beschweren würde, aber ja, das,
der Richter also,
das
dann gibt sagt, da schon jetzt eine, mal gut.
Es gibt da schon eine gewisse Kontrolle, ja, die jetzt, die da stattfindet. Aber Quoten, wie gesagt, sind mir nicht bekannt.
Ich würde gerne eine Phase weitergehen. Wir haben jetzt so diese erste Phase, wo du wirklich du die Entscheidung triffst. Wie sieht's denn dann im Gerichtsverfahren aus? Entscheidest du dann noch was oder bist du eigentlich derjenige, der quasi nur hilft, die Entscheidung vom Gericht mit vorzubereiten?
Ich entscheide letztlich nicht mehr dann final, aber es gibt natürlich kleine Entscheidungen. Ne? Also ich bringe das Verfahren natürlich irgendwie noch voran. Ich kann Anträge stellen in der Hauptverhandlung, ja, kann sagen, ja, man hat es noch nicht irgendwie ausermittelt, man müsste jetzt aber quasi noch die Zeugin Meier-Müller, ja, müsste man irgendwie noch anhören. Also so, da muss ich natürlich schon Entscheidungen treffen und dann im Plädoyer muss ich mir natürlich auch überlegen, okay, reicht es jetzt oder nicht? Ja, da habe ich ja vorhin schon angedeutet, das Gericht ist daran nicht gebunden, aber es ist natürlich auch alles Psychologie, ja. Also ich kann einen Anker setzen oder ja.
Also mit deinen Entscheidungen, die du da triffst, hilfst du quasi mit, dass da eine gute finale Entscheidung bei
dir kommt. So ist es, ja.
Eine gute aus deiner Perspektive, sagen wir es mal so, ne? Wenn du da drüben sitzt, Tobias, auf der anderen Seite, dann weiß ich nicht, ob das gut ist für dich.
Naja, wir haben es ja vorhin gehört, das ist ja durchaus, also es kann sein, dass beide derselben Meinung sind, also Verteidigung wie auch Staatsanwaltschaft. Es kann sein, dass ein Gericht, also dass eine Staatsanwaltschaft und eine Verteidigung der Meinung sind, Freispruch und Gericht trotzdem nochmal eine andere Entscheidung trifft. Also das ist ja.
Das ist eine Perspektive. Der Staatsanwalt würdigt im Endeffekt die Situation so und gibt dann im Endeffekt einen Vorschlag, so verstehe ich es, zum Beispiel für ein Strafmaß oder für eine Bestrafung, die er für angemessen hält. So, und damit hast du ja schon angedeutet, damit ankerst du irgendwie vielleicht auch den Richter, damit ankerst du auch vielleicht den Rechtsanwalt auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, wie ist die Reihenfolge, wie da vor Gericht gesprochen wird, nochmal?
Erst Staatsanwalt, dann Verteidiger und dann entscheiden.
Also du darfst den Anker als erstes schmeißen, sozusagen. Das ist schon mal klar.
So ist es, ja.
Aber du kannst zum Beispiel nicht mehr reagieren, ne? Wenn dann danach irgendwie nochmal der Rechtsanwalt dann sein Plädoyer hält, ne?
Dürfte ich auch noch, aber kommt selten vor. Aber ist vorgesehen, habe ich einmal gemacht in jetzt den paar Jahren, die ich dabei bin. Also er darf dann auch nochmal was sagen, aber ich kann ich nochmal replizieren, heißt es dann.
Muss man ein guter Storyteller sein, um das Gericht gut zu beeinflussen, sage ich mal. Also schaffe ich es, eine Geschichte sehr gut zu erzählen. Ist ja eine ganz andere Qualität, vielleicht als nun unbedingt immer sachlich oder fachlich richtig zu sein. Du hattest ja auch gesagt, psychologisch hat das einen Einfluss. Bist du ein guter Geschichtenerzähler? Kannst du bildlich vielleicht beschreiben, immer was da passiert ist oder sowas? Also, oder würdest du sagen, das ist nicht so relevant?
Ich versuche das schon, klar, man muss natürlich irgendwie versuchen, das Gericht abzuholen. Das sind ja auch, je nach Größe der Verhandlung, also wenn es irgendwie um auch mehrjährige Freiheitsstrafen geht, ja, da sind ja dann auch Schöffen dabei. Ja, da geht es ja schon auch darum, die Schöffen dann irgendwie abzuholen, ja. Und denen das Ganze irgendwie näher zu bringen, ja. Wie, was da vielleicht für Faktoren eben dann wieder auf tatsächlicher Ebene eine Rolle spielen, was die Beweisbarkeit angeht, aber auch was jetzt, wie das dann rechtlich ist, ja. Das ist dann auch noch irgendwo die Aufgabe des Richters, das dann zu erklären, ja, wenn die sich dann beraten. Aber letztlich, denke ich, ist es schon sinnvoll, das als Staatsanwalt auch dann schon entsprechend darzustellen. Dann stellen die vielleicht dann irgendwie auch noch in der Beratung dann irgendwie kritische Rückfragen, ja.
Wie groß schätzt du den Einfluss jetzt auch vielleicht mal beim Rechtsanwalt? Also ich habe das so ein paar Mal erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, jetzt so ein Vollblutjurist, nenne ich es mal, ohne das jetzt zu werten, der kann eine total... für mich eine Sache, die objektiv genommen da liegt, wenn er möchte, einmal kommt auf links drehen, wenn er möchte, und einmal komplett auf rechts drehen, also in seiner Argumentation. Also, dass ich das rhetorisch und argumentativ so stark, dass wenn der dann fertig ist mit seinem Gespräch, ich denke, ja, 100%ig ab in Knast mit dem Typen. Oder ich denke, nein, also bitte lass den frei und gib dem all sein Geld zurück. Also, das ist so.
Ja, ich...
Muss man da auch ein bisschen immun sein, vielleicht auch als Staatsanwalt selber, dass man sich das, also dass man sich nicht zu sehr, worauf ich ein bisschen hinaus will, ist ja, Entscheidungsfindung ist ja oft sehr durch Diskussion auch geprägt, durch ein Gespräch, auch das passiert ja irgendwie jetzt. Ich meine, der Richter sitzt nachher und würdigt, aber wie weit darf ich mich eigentlich beeinflussen lassen von dem anderen, oder muss ich da wie beim Pokern vielleicht einfach die Sonnenbrille aufsetzen, Kapuze zuziehen und vielleicht gar nicht so zuhören, also, weißt?
Ja, ich bin schon ein Freund des Pokerns, also ich versuche jetzt da nicht so viele irgendwie Emotionen dann auch zu zeigen. Ja, um quasi da nicht irgendwie beeinflussbar zu wirken und halt eben nicht dieses amerikanisierte Rollenbild dann letztlich irgendwie einzunehmen, ja, sondern da schon irgendwie versuchen, möglichst objektiv zu bleiben.
Nicht die Bühne sozusagen, also nicht dass in Anführungsstrichen der Schauspieler gewinnt, sondern schon der objektive, beweisführende Entscheider.
So ist es, ja.
Entscheidungsvorbereiter.
Gab es mal eine Entscheidung am Gericht, wo du sagst, die kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen oder die konnte ich nicht nachvollziehen?
Ist ganz vereinzelt, ist es schon vorgekommen, dass ich mir gedacht habe, okay, das war jetzt vielleicht dann ein bisschen zu viel. Ja, also kommt ja auch selten mal vor, dass man als Staatsanwalt überboten wird. Ja, oder es kommt eben auch vor.
Na, wieder beim Pokern.
Open up extreme. Ja.
Dass man unterboten wird, klar, das kommt häufiger vor. Wenn das jetzt dann irgendwie ganz weit weg ist von dem, was man beantragt hat, klar, da fragt man sich dann schon, was sich jetzt das Gericht dabei gedacht hat. Oder das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, ist auch schon mal vorgekommen, aber da kann ich mich jetzt wirklich nur an einen Fall erinnern, dass ich gesagt habe, okay, das ist ein Freispruch, für mich reicht es am Ende nicht, und es dann trotzdem zu einer Verurteilung kam.
Achso, du hast einen Freispruch auch gefordert, ja?
Ja, ich habe es auch gefordert, Verteidiger auch, und dann denken sich ja alle schon, ja nee, das Ding ist durch, Angeklagte inklusive, aber dann war es eben doch anders. Also, aber ich meine, das gehört ja irgendwie auch dazu, ja, zu dieser Flexibilität, die das Gericht hat, und habe ich ja auch schon angedeutet, teilweise gerade in so größeren Verfahren sitzen ja dann noch ein paar mehr Leute auch, ja, und wenn die dann eben alle zu dem Ergebnis kommen, ja, okay, uns hat das jetzt schon gereicht. Ich meine, das war jetzt auch kein Fall, wo ich sage, okay, das war ein glasklar für mich, ja, sondern es war halt nur so, dass ich dachte, okay, für mich sind es einfach, ist es ein Quäntchen Zweifel zu viel und deswegen reicht es nicht.
Okay, also du würdest es jetzt nicht als Fehlentscheidung betiteln, sondern es ist einfach nur eine andere Einschätzung gewesen.
Eine andere Einschätzung, ja.
Okay. Da sind wir wieder bei diesen Grauzonen, ne? Richter ist eigentlich nochmal ein spannendes Stichwort. Wir haben ja vorher kurz nochmal gesprochen davor. Die Möglichkeit für Staatsanwälte gibt's ja, dass man auch mal Richter sein kann. Also ihr habt so ein rollierendes System, glaube ich auch. Die Möglichkeiten bestehen, oder?
Ja, so ist es. Also es haben einige Bundesländer in Deutschland, unter anderem Bayern gehört da auch dazu, dass es eigentlich üblich ist, dass man wechselt zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht. Ja, also die meisten Richter waren davor ein paar Jahre Staatsanwalt. Also es gibt je nach Karriereweg gibt es ganz wenige Ausnahmen, aber das ist eigentlich so der typische Werdegang, dass man bei der Staatsanwaltschaft anfängt und dann irgendwann Richter wird. Und dann kann man sich quasi irgendwann überlegen, okay, gehe ich jetzt nochmal zurück zur Staatsanwaltschaft oder bleibe ich quasi bei Gericht. Das ist quasi mal so ganz grob skizziert der eigentlich so übliche Werdegang.
Glaubst du, dass dieser Perspektivwechsel sinnvoll ist?
Ich denke, das System hat Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Und
zum Beispiel?
Ich glaube, dass es für das Gericht die Entscheidungsfindung schon auch oft dann erleichtert, ja, wenn man irgendwie auch die die Perspektive des Staatsanwalts kennt, der irgendwie weiß, okay, warum hat er das jetzt angeklagt und dann entsprechend das Verfahren irgendwie da voranbringen kann, auch weiß, okay, der Staatsanwalt grundsätzlich ist eben da zur Objektivität auch verpflichtet.
Ja. Mhm. Aber jetzt mal kritisch, könnte ich nicht auch dazu neigen, weil wir jetzt vielleicht beide schon mal an einem Gericht zusammen waren oder irgendwann mal in der gleichen, oder beide zusammen Staatsanwalt waren oder irgendwie uns da Berührungspunkte haben, dass ich grundsätzlich vielleicht mehr Glauben schenke, was du sagst, als vielleicht jetzt den, ich sag mal, neuen Rechtsanwalt, der jetzt gerade ins Gericht reinkommt, wenn ich da jetzt als Richter sitze. Also ist das so hart trennbar?
Nein, ich meine, klar ist es theoretisch denkbar und es sind ja irgendwie auch
Menschen.
Sind das alles Menschen, die da irgendwie psychologisch beeinflussbar sind. Und wenn man halt irgendwie ein paar Monate vorher noch irgendwie die Person als netten Kollegen oder nette Kollegin wahrgenommen hat, dann lässt man sich natürlich vielleicht auch davon beeinflussen und sagt, okay, das, was der jetzt irgendwie plädiert hat, das klingt irgendwie für mich plausibler, ja, oder es wirkt für mich dann plausibler, vielleicht einfach auch unterbewusst. Also das ist sicherlich ein Faktor, aber wie gesagt, das ist halt letztlich eine Abwägung, ja. Und es ist sicherlich auch ein Unterschied, ob das jetzt irgendwie an einem kleinen Gericht stattfindet oder jetzt irgendwie an einem großen Gericht, irgendwie im Münchner oder Nürnberger Raum oder so, ja, wo man jetzt sicherlich sagt, okay, da gibt es diese Beeinflussung oder diese Risikofaktoren jetzt sicherlich nicht so wie vielleicht irgendwie an einem kleineren Gericht. Aber wie gesagt, letztlich erleichtert es ja auch die Entscheidungsfindung, ja, für beide Seiten. Ja, weil, also jetzt gerade auch als Staatsanwalt muss ich ja quasi auch schon versuchen zu antizipieren, kommen wir wieder zur Wahrscheinlichkeit, ja, wie wahrscheinlich ist es denn, dass es am Ende für ein Urteil reicht? Und da hilft es mir natürlich auch, wenn ich die andere Perspektive kenne.
Ja. Jetzt hat man schon ein paar Mal von kognitiven Verzerrungen. Ist das ein Thema, also Bias, ist das ein Thema, was im Jurastudium irgendwie vorkommt? Kommt allgemein Entscheiden vor im Jurastudium, also lernt man zu entscheiden?
Nicht jetzt unmittelbar oder ja, also nicht ausdrücklich jetzt, dass es irgendwie eine Vorlesung gibt, wie finde ich die richtige Entscheidung. Ich glaube, es ist sehr viel Learning by Doing. Ja, es ist ja eigentlich, das ganze Jurastudium und auch Referendariat besteht ja daraus, Fälle zu lösen. Ja, und diese Fälle muss ich immer irgendwie entscheiden. Es ist jetzt wirklich ganz selten so, es gibt eigentlich keine Klausuren, ja, die irgendwie sagen, ja, wie ist jetzt quasi, was steht im Paragraph XY oder so. Ja, also das sind so ganz abstrakte Fragen. Ja, das kommt nicht vor, sondern es sind immer konkrete Fragen, wie gehe ich mit diesem Sachverhalt um? Und da muss ich natürlich ständig mich entscheiden. Ja, also ist es strafbar, ist es nicht strafbar, aber dann, ich meine, die ganze juristische Ausbildung besteht ja viel auch aus Zivilrecht und öffentlichem Recht, ja, also habe ich irgendwelche Ansprüche gegen jemand anderen? War die Baugenehmigung rechtmäßig und so weiter? Also all diese Fragen, da muss ich mich ja ständig irgendwie entscheiden. Ja, also
ihr trainiert im Endeffekt Entscheidungen, jetzt nicht, indem ihr jetzt vielleicht, sage ich, handwerkliche Mittel lernt oder Methodiken oder auch vielleicht, sage ich mal, sowas wie Bias, also Theorie oder sowas dahinter, sondern eher, indem ihr wirklich, wie du gesagt hast, Learning by Doing, schon sowohl im Studium als auch danach im Referendariat immer wieder trainiert zu entscheiden, weil es immer wieder Anwendungsfälle gibt. Immer wieder wird eine Situation sozusagen beschrieben und nun müsst ihr beschreiben und erklären euch und vorstellen, wie ihr jetzt entscheiden würdet. Und dann kriegt ihr Feedback und also im Endeffekt lernt ihr durch Feedback, ja? Also ihr lernt durch eure Dozenten, Professoren und dann auch später nachher durch eure Vorgesetzten immer wieder durch Feedback ist die Entscheidung im Sinne des Gesetzes.
Passt ja, das? Ja, und wurde quasi die ganze juristische Methodik, ja, wurde das richtig angewendet, ja. Beherrscht man quasi sein, sag ich mal, juristisches Handwerkszeug, ja, das ist das, was letztlich irgendwie ständig überprüft wird und das einem dann letztlich hilft, diese Entscheidungen zu fällen, die man da, denke ich, ständig fällen muss.
Jetzt musst du natürlich noch einmal ein bisschen für mich, ja, musst du jetzt noch mal ein, zwei kritische Fragen beantworten. Und zwar, es gibt ja jetzt, also hast du jetzt ein bisschen selber jetzt betroffen, aber man kann sich auch vorstellen, dass es natürlich, ist ja menschlich. Es gibt ja wissenschaftliche Untersuchungen, da hat sich gezeigt zum Beispiel, dass Richter sehr stark, ja, Noise haben, also Entscheidungs-Noise, in dem Sinne, nur erstmal zu erklären, ihre Muster der Entscheidungsfindung ist nicht eindeutig, ne? Also ein typisches Thema ist, ein hungriger Richter wird halt im Mittel härter bestrafen als zum Beispiel, wenn er satt und zufrieden aus der Mittagspause zurückkommt. Sowas zum Beispiel.
Ja, ja, klar. Ich kenne das Buch mit dem entsprechenden Titel. Also ich
genau, kann, du kennst es. Also da gibt es ja mehrere Beispiele und da gibt es ja auch die Thesen zu dem Thema, dass Algorithmen dort prinzipiell im Mittel gerechter sind. Wie stehst du zu sowas? Also wir haben auch schon eine Folge gehabt zum Thema Algorithmen und ne, ich habe ja da auch ein bisschen vorgestellt, wie Algorithmen funktionieren, was sie für einen Vorteil haben, für einen Nachteil. Und trotzdem, ne, Tobias, haben wir ja auch gemerkt, das dreht sich bei uns im Bauch irgendwie so ein bisschen um, wenn wir da also die Entscheidungsmacht auch an Algorithmus abgeben. Hast du vielleicht ein Plädoyer für oder gegen Algorithmen? Wie siehst du das?
Ja, tendenziell gegen Algorithmen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das funktioniert. Jetzt gerade im Strafrecht, weil einfach so viele Faktoren zu berücksichtigen sind. Und aber ja auch die Frage ist, wie kann ich so einen Algorithmus überhaupt gut einstellen? Also der muss ja auch irgendwo dann gefüttert werden von den Menschen. Ja, also wie kann ich den Algorithmus quasi maximal so dann objektivieren, dass er dann auch auf all diese Umstände, die dann quasi in der konkreten Situation relevant sein, die da in der Hauptverhandlung eine Rolle spielen, dass er darauf auch reagieren kann. Das kann ich mir nicht vorstellen jetzt für solche Fälle. Ich kann mir das jetzt schon irgendwie bei diesen ganzen standardisierten Verfahren, die ich ja vorhin schon ein bisschen beschrieben habe, da kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch eine Hilfe sein kann, so das ganze System vor allem effizienter zu machen. Aber ich weiß nicht, ob es dadurch auch besser wird, also besser im Sinne von gerechter.
Könntest du dir einen Algorithmus oder eine KI als eine Art Co-Piloten vorstellen? Also der dir vielleicht noch irgendwie Hinweise gibt oder der von, keine Ahnung, Tausenden von allen anderen Fällen irgendwie trainiert wurde und du hast ja gesagt, es geht auch um Wahrscheinlichkeiten, du musst Prognosen stellen, der dir so ein bisschen bei dem Thema prognostizieren hilft.
Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Es wurde ja auch vorhin, glaube ich mal, von einem von euch beiden das Thema Checkliste angesprochen oder so, ja, dass man einfach sagt, ja, hey, wie sieht's aus irgendwie in der Akte, da steht ja gar nichts zur Vernehmung des Beschuldigten oder so, ja. Also das ist jetzt was, das ist ein drastisches Beispiel, das hat man normalerweise als Staatsanwalt schon irgendwie auf den Blick, aber klar, im Blick, aber jetzt in der Masse der Verfahren kann es auch mal sein, dass man es irgendwie vergisst, ja, jetzt irgendein Beweismittel ist aber besonders wichtig ist. Und dann würde halt quasi, sage ich mal, irgendwie so eine, bevor man dann die Entscheidung trifft, würde irgendwie so eine rote Ampel aufleuchten oder so, ja. Das ist so, also sowas in der Richtung kann ich mir schon vorstellen. Ja.
Genau, man muss ja hier nochmal unterscheiden zwischen KI und normalen Algorithmen, mechanischen Modellen. Haben wir auch gesagt, KI hat ja immer das Thema, dass sie aus Daten lernen muss. Und Daten sind ja auch, haben wir ja auch durch die Folge mit Caroline Mehnert gelernt, können auch Biases haben. Ja, also gerade wenn sie jetzt, sage ich mal, Richtung ja, Stereotypen, Rassismus und solche Sachen sind da teilweise drin. Ja, also muss man auch vorsichtig sein. Aber auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, die zu nutzen oder Algorithmen halt so wie Checklisten. Und dann gibt es im Endeffekt einen Vorschlag für ein Strafmaß oder eben ja eröffnen, nein eröffnen, als Unterstützung oder vielleicht sogar als vierte Instanz vor Gericht, dass man sozusagen sagt, okay, wie würde jetzt eigentlich das Modell entscheiden in dem Fall? Wie würde EDA entscheiden und auch mit argumentiert oder, also wir haben doch mal in der Folge dann am Ende gesagt, so wir würden uns das auch nicht zutrauen, die Entscheidungsgewalt abzugeben, aber man sollte, wenn man so ein Tool, was relativ gut getestet ist, relativ gut verstanden ist, nutzen, um vielleicht zu sagen, okay, ist jetzt hier ein Beinbruch passiert? Also es gibt diese Beinbruchregel. Gibt es hier etwas, was ich entdeckt habe, was der Mechanismus, der Algorithmus eben nicht sehen kann? Also sozusagen sehr hellhörig werden, wenn man auf einmal eine andere Meinung hat als der Algorithmus, weil die wissenschaftliche Lage ja schon da ist, dass in repetitiven, sehr gut vorhersehbaren Situationen ein Algorithmus sehr, sehr gut ist und vor allen Dingen relativ fehlerfrei ist.
Okay, ich habe mich jetzt mit irgendwelchen jetzt wissenschaftlichen Studien im Detail nicht damit befasst. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass, also was ich dazu kenne an Literatur, dass sehr viel dazu geforscht wird, auch im angloamerikanischen Bereich. Das ist aber jetzt so zu dem, eigentlich zum deutschen Rechtssystem, Justizwesen, dass es da eigentlich so gut wie keine Datenlage gibt.
Das muss man tatsächlich auch so als Fußnote mit sagen, das stimmt natürlich. Woher ich das also so habe und was ich gelesen habe, ist tatsächlich jetzt explizit natürlich auf in dem Bereich gewesen.
Ich glaube, da hat man sich ganz viel damit beschäftigt. Also ich glaube, das wäre vielleicht mal irgendwie ein erster Schritt, überhaupt das ganze Thema anzugehen, zu analysieren, ja, sich zu überlegen, ja, wie störanfällig, wie viel Biases gibt es überhaupt in unserem System. Ich fand das ganz interessant. Ich war letztes Jahr mal eine Woche auf einer Fortbildung von der Richterakademie. Da ging es um so eben, ich glaube, psychologische Rhetorik vor Gericht oder so ähnlich hieß die. Und da ging es eben, gab es auch mal einen ganzen Block eben nur zu diesen ganzen Biases. Und da waren wirklich Richterinnen und Richter deutschlandweit dabei. Ja, und auch Staatsanwälte und Staatsanwältinnen. Und dann wurden eben so verschiedene Faktoren vorgestellt. Ja, also wirklich eigentlich so ein bisschen basic aus meiner Sicht. Einiges davon hatte ich auch schon gehört. Also jetzt, was ich vorhin schon auch gesagt habe, Anker, ja, oder auch Halo, ja, einfach was das, wie das, was das so für eine Rolle auch spielen kann bei Gericht und gerade auch bei der Frage, ja, Wahrheitsfindung, Glaubhaftigkeit und so weiter. Und da waren Richterinnen und Richter dabei, die sind wirklich 20, 30 Jahre im Dienst, die haben davon noch nie was gehört, von diesen Faktoren. Und das ist schon was, wo man irgendwie erstmal ansetzen könnte, dass man da irgendwie versucht, die Störungen auch irgendwie zu minimieren.
Da kann man ja bei uns einen Workshop buchen zum Thema Biases, ne, Tobias?
Ja, ich weiß nicht, ob ich es mir mit irgendwelchen Richtern verscherzen will.
Ja, was heißt verscherzen? Ich meine, also ich hatte das Gefühl, alle, die da dabei waren, die haben diese Fortbildung als sehr, sehr gewinnbringend empfunden. Das ist ja jetzt auch, ja, ist ja irgendwie nichts Schlimmes. Ich denke, viele sind ja da auch irgendwie lernwillig.
Am Ende muss man ja da sagen, ist das ja fast eine philosophische Diskussion. Wir sind ja alle Menschen, also im Endeffekt uns dann doch irgendwie alle ähnlich. If you have a brain, you have bias. Das heißt, dann ist es ja wieder gerecht, wenn es alle haben, sage ich mal. Aber nee, ist schon richtig, glaube ich, in so einer Situation, wo es eben auch drauf ankommt, in so einer Institution wie dem Gericht, auch anderen wichtigen Themen, glaube ich, kann ein Bewusstsein schon helfen. Und ich glaube auch, dass das als gewinnbringend wahrgenommen wird. Ich sag mal, Entscheidungstheoretiker, die auch im Bereich Biases unterwegs sind, die sagen ja sogar, die Verwirrung ist eigentlich der Normalzustand. Also, dass man erstmal sortieren und ja, das Unbewusste sozusagen sortieren muss. Soweit würde ich jetzt immer vielleicht nicht gehen. Am Ende weiß man gar nicht mehr, wo man steht. Vielleicht ist man in der tiefen Psychologie.
Ja, und ich meine, wie würde das dann laufen mit dem Algorithmus? Also wie begründet er dann seine Entscheidung? Der sagt dann einfach, okay, Faktoren XY habe ich berücksichtigt, oder?
Ja, klar, natürlich. In Summe dann so ein bisschen, also kann ich mir das auch vorstellen, so anhand dieser Checkliste mit den und den Quoten, das und das ist das Strafmaß und ja, ist sicherlich auch der.
Wenn dann irgendwas gar nicht eingespeist ist in den Algorithmus, dann kann es nicht berücksichtigt werden.
Richtig, aber das ist genau das Argument, was ja auch oft dagegen spricht. Und dann sagt man ja, der menschliche Entscheider ist deswegen oft, obwohl er gleiche Informationen hat wie ein Algorithmus, nicht genauer oder schlechter, weil er Informationen mitberücksichtigt, die nicht relevant sind. Und du hattest ja am Anfang ganz interessant gesagt, du musst auch erstmal sortieren, was relevant ist. Und witzigerweise ist es ja total schwierig, eine Information zu bewerten, ohne sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn ich mich damit aber auseinandersetze, bin ich auch, glaube ich, auch Gefahr davon, beeinflusst zu werden. Also dann sind wir wieder in so einem Teufelskreis. Deswegen ist es ja, glaube ich, so wichtig, dass ihr da jahrelang auch geschult werdet und immer wieder halt durch Feedback lernt. Und über Feedback lernt der Mensch am schnellsten. Ne? Deswegen haben wir ja alle so ein Problem vielleicht mit Klimawandel, mit irgendwelchen anderen Themen, weil wir das Feedback nicht wirklich spüren. Das ist zu weit auseinander, ja, kommt zu selten vor. Und solche Themen sind für uns nicht oft greifbar.
Ja, hast du auch bei Entscheidungen halt oft. Das Feedback ist halt, hast doch in vielen Fällen keinen A-B-Test. Kannst du halt nicht sagen, ob jetzt die andere Option die bessere gewesen wäre. Müsstest du ja irgendwie im Paralleluniversum dann leben.
Und es wird auch nicht funktionieren bei allen Entscheidungen. Auch da müsste man jetzt auch vor Gericht jetzt nicht alle Fälle, du hast ja klar gesagt, es gibt Fälle, die wiederholen sich, die Masse. Die könnte vielleicht auch entlastend sein, für euch die Arbeit zum Beispiel unterstützend sein, ne? Also eine Unterstützung. Und bei anderen Themen, die höchst individuell sind, die vielleicht einmalig oder so selten vorkommen, dass sie eben doch Kausalitätsprüfung benötigen, ja. Das ist im Endeffekt, da kann ein Algorithmus dann auch nichts machen.
Ja, ja, klar. Also da sehe ich schon eine gewisse Chance, wie man das vielleicht dann auch sinnvoll einsetzen könnte.
Also wir hatten vor kurzem eine Folge zum Thema Zufall und haben da festgestellt, der Zufall hat keinen Bias. Ja, jetzt wäre natürlich die Frage, kann man so ein Strafmaß auch per Zufall, also kann ich es würfeln oder kann ich eine Münze werfen, wenn ich sage 5 oder 7 Jahre, ja, genau, im Ermessensspielraum.
Ich glaube, das könnte man keinem Angeklagten mehr verkaufen, oder? Wenn man das wirklich dann, das wäre dann klassische Willkür, ja, wenn man das einfach würfeln würde.
Aber es wäre wirklich interessant. Also ich habe den Spielraum von 5 bis 8 Jahren und du rollst die Würfel im Gerichtssaal und sagst 7. Und der Richter sagt, naja gut, ich hätte 8 gegeben.
Und dann nimmt man aber die 7 oder die 8?
Ja, das ist ja witziger wäre wahrscheinlich, wenn der Richter noch würfelt, weil der hat ja am Ende nachher, der entscheidet ja dann, ne? Ja,
dann nimmst du in dem Fall die 7, weil der Würfel hat mal keinen Bias, ne? Der Richter könnte einen haben, außer er war in der Schulung, in der Fortbildung.
Ich glaube, du sprichst da ein wichtiges Thema an und das haben wir auch bei den Algorithmen schon gesehen, auch also das Erklären. Ne, ich glaube, wenn es nicht nachvollziehbar ist, wenn es nicht verständlich ist, wenn es nicht klar ist, warum ich zu diesem Schluss komme, dann wirkt es willkürlich und ist schwer zu akzeptieren. Ne, es gibt da auch sehr, sehr viele Untersuchungen im Bereich Gruppenentscheidungen, dass selbst wenn man nicht der Meinung ist, dass das die richtige Entscheidung ist, die Gruppe dort trägt, also man ist sozusagen anderer Meinung, es ist aber erklärbar, man versteht, warum die Gruppe sich so entscheidet oder warum man das jetzt so macht, dann ist man viel mehr bereit, das auch zu tragen.
Nee, ist klar. Ich meine, das ist ja letztlich auch, das sehe ich ja auch als Aufgabe der Justiz an. Ja. Das ist klar, dass es nicht in jedem Einzelfall gelingt, aber im Großen und Ganzen muss es schon das Ziel sein, dass die Entscheidungen dann für denjenigen, der unmittelbar da betroffen ist, aber auch für alle anderen, die das Ganze mitbekommen, dann auch nachvollziehbar sind. Ja. Dass man eben dann auch nachvollziehen kann, ja, welche Grundlagen hat das Gericht jetzt verwendet, dass es dann eben hier zu einer Verurteilung oder einem Freispruch, was auch immer dann gelangt ist.
Genau.
Blick auf die Uhr. Ich würde sagen, wir läuten den Endspurt ein und gucken uns mal den Transfer in andere Kontexte an. Vielleicht mal die erste Frage an dich, Matthias. Aus dem, was du gelernt hast als Staatsanwalt, aus den vielen Fallbeispielen, aus deinen Entscheidungssituationen, kannst du irgendwas auf dein Privatleben transferieren? Hast du da irgendwas gelernt, wo du sagst, dadurch triffst du ja auch im Privaten bessere Entscheidungen?
Ich habe schon das Gefühl, und das wäre für mich auch so ein bisschen der Transfer, der aber auch passen würde für Unternehmen, ja, dass man sagen kann, wenn man eben diese Entscheidungen nachvollziehbar macht, ja, wenn man irgendwie ein gewisses Gerüst hat, ja, an dem man sich irgendwie entlang hangelt, dass dann es einem für einen selbst auch leichter ist, dann diese Entscheidungen nachvollziehen zu können. Ja. Also irgendwie dann auch einige Tage später, wenn man sich dann fragt, ja, warum habe ich das denn eigentlich so und so gemacht, da kann man immer sagen, okay, ich hatte hier einfach auch gute Argumente, die dafür gesprochen haben, das so zu machen. Und ich habe mich eben an gewissen Maßstäben dann da auch orientiert.
Also eine Beweisführung im Endeffekt, eine eigene Beweisführung für sich selbst. Ja, wie habe ich im Endeffekt mich dafür entschieden oder warum bin ich pro oder contra oder die ich auch im Nachhinein nachvollziehen kann.
So ist es, ja. Und das macht dann eben auch für, ich meine, oft sind ja von diesen Entscheidungen auch andere Personen betroffen und das macht es dann für die natürlich auch nachvollziehbarer, das Ganze dann ja empfinden zu können.
Wie passt denn bei dir dann das zusammen? Also wie machst du das? Du hast am Anfang auch gesagt, du bist ein Bauchentscheider, aber jetzt hast du ja doch schon ziemlich klar eigentlich beschrieben, dass du sehr strukturiert und auch analytisch vorgehen musst.
Ja, ich bin auf jeden Fall ein Kopfentscheider, würde ich sagen, in Großteil meiner Entscheidungen. Das habe ich natürlich in erster Linie aus dem Bauch raus gesagt, mit in diesem Zusammenhang, weil ich dich kenne und mit dem Spitznamen und so weiter. Aber ich denke, das hat man vielleicht auch gemerkt jetzt in dem ganzen Gespräch. Ich bin schon auf jeden Fall ein Kopftyp, ja, auch was quasi private Entscheidungen und so angeht.
Was mir bei dir auch auffällt, ist, wenn wir dir eine Frage stellen, kenne dich ja auch privat, du bist immer jemand, der so eine Sekunde innehält, dann... Ja, das sieht man jetzt natürlich nicht im Podcast, dann bewegen sich ein bisschen deine Augen und also da bewegt sich was. Also ich finde, man kann dir zugucken, wie du immer erst nachdenkst, bevor du was sagst. Also bist du jemand, der dann auch, ich nenne es mal, im langsamen Denken versucht eigentlich erstmal zuzuhören und dann so ein bisschen für sich das zu sortieren und dann eine Aussage zu treffen? Also bist du ja überlegt oder...
Doch, würde ich schon sagen, ich bin schon überlegt. Ja, und ich brauche natürlich auch lange. Also ich denke, es ist eine Kombination aus beiden. Aber nein, ich bin auch jemand, ich meine, grundsätzlich, jetzt kommen wir wieder zurück zur Tätigkeit als Staatsanwalt. Ich meine, man hat da ja oft Situationen in der Hauptverhandlung. Irgendwie die Hauptverhandlung ist fertig. Ja, jetzt gerade irgendwie so bei Delikten, wo es jetzt, die halt irgendwie einigermaßen standardisiert sind, die immer wieder vorkommen. Ja, die irgendwie für die Leute, die das beruflich machen, ja, irgendwie Standardfälle sind, da muss es ja dann irgendwie auch schnell gehen, ja. Also für den Angeklagten ist es natürlich immer irgendwie was Besonderes, ja, aber für die Personen, die das halt irgendwie ein-, zweimal die Woche machen, ja, für die ist es natürlich nicht so. Und dann ist es oft so, dass man ja als Staatsanwalt als Erster plädieren muss und dann heißt es halt wirklich, okay, Zeugen entlassen, dann noch bitte jetzt Staatsanwalt Plädoyer. Ja, und da ist es schon so, dass man auch die Möglichkeit hat, was viele aber nicht machen, dass man auch mal sagen kann, okay, nee, ich bräuchte nochmal 5 Minuten, ja. Und dass man dann vielleicht sagt, okay, ich überlege nochmal oder man sagt, man braucht vielleicht nochmal 1 Minute oder lass 30 Sekunden sein, aber dass man einfach nochmal kurz auch die Möglichkeit hat, das Ganze dann auch zu verarbeiten, ja, und erst dann eben zu seinem Schlussfolgerung zu kommen und dann sein Plädoyer zu halten.
Ja, finde ich sehr, sehr gut. Ich würde sagen, jetzt sage ich noch, was ich da mitnehme für mich, Tobias, dann vielleicht auch du nochmal im Transfer. Genau. Das nehme ich nämlich auch so mit für mich. Ich glaube, das kann ich auch von dir lernen, nicht zu impulsiv zu sein in meinem Gedankengang, weil der natürlich auch zur impulsiven Entscheidung führt. Ich fand das ganz gut, was du gesagt hast, dieses objektive Ermitteln. Ich habe mal ein Buch gelesen über einen Pokerspielerin, die sehr erfolgreich geworden ist, weil sie auch eine Gruppe hat, die nannte sich Truth Seeking, also sie haben Wahrheitssuchende genannt, also die haben sich nicht gegenseitig nur bestärkt oder, ich sag mal, unterstützt, sondern sie haben versucht immer, waren immer auf der Suche nach der sogenannten Wahrheit, also nach dem objektiven, ja, nach dem objektiven richtig sein. Und das hat sie alle dazu geführt, dass die am Ende nachher alle sehr, sehr erfolgreich gewesen sind in ihrem Business. Auch das habe ich hier so ein bisschen wiedergefunden. Also zuhören, Fragen stellen und eben auch vielleicht mal lieber 1 Minute länger brauchen und dann eben ja bewerten und dann versuchen zu entscheiden. Das nehme ich so für mich mit. Also mehr in der Ruhe liegt da die Kraft vielleicht auch. Was nicht unbedingt heißt, dass es langsam ist, ja, sondern vielleicht ist das dann sogar am Ende nachher in Summe schneller, weil man dadurch vielleicht klarer wirkt, besser argumentieren kann und auch so in seinen Standpunkt nicht ständig wechselt, weil man sich vielleicht wieder merkt, so okay, jetzt bin ich 5 Minuten später in einer ganz anderen Stimmung. Ne? Das ist so ein bisschen mein Gedanke vielleicht.
Klar, und es hängt natürlich auch enorm von der Wichtigkeit der Entscheidung ab. Ja, die jetzt so im Alltag, ich meine, wenn man sich zu sehr verkopft, ist es sicherlich, glaube ich, dann auch schwierig für einen selbst und kann auch schwierig für andere sein.
Das stimmt. Kannst du mal meinem Freundeskreis rumfragen. Tobias, was nimmst du mit?
Also ich nehme drei Sachen mit. Also das Erste, was mir sofort irgendwie aufgefallen ist, ist so dieser stufenweise Ansatz. Also die 50 plus X bleibt mir im Kopf.
Super.
Zu gucken, was hat Aussicht auf Erfolg und da wirklich auch für Entscheidungssituationen so einen stufenweisen Ansatz zu nehmen. Verfolge ich das weiter oder hat es keine Aussicht auf Erfolg, dann muss ich nicht rummachen bei so einer großen Entscheidung. Das ist Nummer eins.
Zweifel ist erlaubt.
Ja, genau. Aber ja, zu sagen, okay, verfolge ich es jetzt weiter oder lasse ich es gleich bleiben.
Ja.
Das Zweite, was ich mitnehme, was mir extrem gut gefällt, sind diese Lernen zu entscheiden an Fallbeispielen. Also ich frage mich, warum wir das nicht in Unternehmen öfters machen. Ich bin eh so ein Fan von Training und ich sage, wir trainieren in Unternehmen viel zu wenig. Also beim Thema Entscheiden, also was hält uns davon ab, unternehmerische Entscheidungssituationen als Fallbeispiele irgendwo durchzuspielen und zu sagen, wie würde ich da entscheiden und dann Feedback zu kriegen von, also ihr kriegt ja Feedback von echten Fällen, wo jemand sagt, naja, also im echten Fall so und so und so ist da die Lage. Also das nehme ich mit, so dieses Training an Fallbeispielen. Und das Dritte ist das Thema, ihr habt ja Gesetzmäßigkeiten. Also es sind ja gewisse Regeln und Gesetze vorgeschrieben, die euch quasi so als Konstrukt vorgeben, in welchem Rahmen ihr eine Entscheidung trefft. Strafmaß, was müssen Beweise sein? Und ich glaube, das wäre auch was wir nochmal überlegen könnten für Entscheidungssituationen. Was sind denn Gesetzmäßigkeiten, die mir so einen gewissen Rahmen für Optionen vorgeben? Ich glaube, das machen wir auch bei unternehmerischen Entscheidungen zu wenig.
Ja, Werte, ne, Strategie.
Genau.
Ziele, ne? Ja, ich muss sagen, deine Zusammenfassung, dein Transfer fällt mir viel, viel besser als meine. Also die drei Punkte, die ich gleich mal. Sehr, sehr gut. Ja, ich finde das super spannend. Matthias, vielen, vielen Dank.
Freut mich, wenn ihr da was mitgenommen habt.
Mal wieder viel gelernt.
Ja, also sehr, sehr bereichernd. Das ist eigentlich auch genau der Grund, ne, Tobias, warum wir diesen Podcast so gerne machen, weil da für uns so viel übrig bleibt.
Ja.
Witzigerweise hat sich das so entwickelt, dass wir auch jetzt schon sehr, sehr viele Zuhörerinnen haben, die das genauso sehen. Aber das ist dann immer nochmal so die Kirsche obendrauf, dass natürlich auch andere das so empfinden.
Hast du noch einen Tipp für unsere Hörer, Matthias? Irgendwie Buch, Video, Podcast, irgendwas zum Thema Entscheidungen oder auch vielleicht nicht notwendigerweise was direkt mit Entscheidungen zu tun hat, wo du aber sagst, es ist eine Ressource, die den Staatsanwalt nutzt und da können auch unsere Hörer von profitieren.
Ich kann sehr als Jurist den Podcast Lage der Nation empfehlen. Es ist so ein Politik-Podcast, der aber quasi von einem Journalisten und Juristen gemacht wird und der auch viel eben so das Ganze darstellt, wie das aus rechtlicher Sicht ist und was da so die Hintergründe sind. Höre ich ganz gerne. Kann ich empfehlen.
Super. Kennt cool, packt meine Shownotes. Ich habe schon mal davon gehört, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich da schon mal reingehört habe.
Super, dann sage ich an der Stelle vielen, vielen Dank und hoffe, dass wir uns hauptsächlich privat treffen demnächst und nicht in irgendeiner Form beruflich.
Naja, vielleicht zum Workshop, Peter.
Na, ich kann ihn ja nicht da reinpflanzen. Ja, dafür, so in der Form. Also wenn ich dann beruflich meine Tätigkeit ausübe, aber nicht du, wünsche ich mir dann doch nicht.
Dafür habe ich zu wenig zu sagen, um da einen Workshop buchen zu können, aber vielleicht irgendwann in 20 Jahren, schauen wir mal.
Ja, da muss man nicht viel zu sagen haben, da braucht man nur Geld. Nee,
ansonsten. Ja, das meinte ich ja damit. Also ich meine, klar, privat könnte ich es natürlich machen, aber um quasi auf die staatlichen Ressourcen da zurückgreifen zu können.
Nee, aber wenn das als gewinnbringend erachtet wird, da, ich glaube, wir machen das sowas auch immer gerne mal so. Das ist ja auch für uns immer wieder schön, Menschen zu helfen. Das ist im Prinzip ja in uns drin, ne, Tobias?
Auf jeden Fall. Und wir haben ja auch von Matthias jetzt gelernt.
So sieht's aus, da gehen wir auch gerne zurück. Also vielen, vielen Dank. Tschüss und ich frage dich, Tobias, what's next?
Ja, wir werden wieder einen Wissensquickie machen.
Ja, und wenn ihr diese Folge nicht verpassen wollt, dann folgt uns wie immer auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, Spotify, Apple, Google, Amazon, Deezer. Abonniert uns dort, drückt bitte auch die Glocke, dann werdet ihr sozusagen informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Ihr könnt uns gerne auch auf LinkedIn anschreiben. Die Profile, die sind wie immer von Tobias und mir in den Shownotes. Gebt uns gerne Feedback per Nachricht, aber auch gerne eine Sternebewertung und schreibt Rezension. Da freuen wir uns immer sehr darüber. Nachrichten, Zuschriften sind immer willkommen. Auch für den Entscheidungsdomian. Wie immer könnt ihr uns bei kopfundbauch.podcast@gmail.com erreichen. Auch wenn ihr Interesse habt an unserem Workshop. Das war Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidung. Und zum Ende, wie immer,
one more thing. Und ich glaube, der Peter, der wollte noch was loswerden. Hat er mir vorhin gesagt.
Genau, und zwar, nicht, dass du mir jetzt gleich rot wirst, ich habe jetzt ein Buch beendet. Ich bin immer so einer, ich lese dann mehrere Bücher an und komme dann meistens wirklich auch so bis so, ja, 80% und dann lese ich auch schon wieder das nächste an. Und eins habe ich jetzt beendet, und zwar das Handbuch der Entscheidung, Band 1, von smarten Würfeln zum unternehmerischen Irrgarten von Tobias Leisgang und Nadja Petranowskaja. Kann ich nur empfehlen, ist ein schönes Buch. Dein erstes Buch, ne, Tobias, ich hoffe nicht das letzte. Da sind viele Themen drin, unter anderem Methoden zum Thema Entscheidungsfindung, aber auch Hintergründe zum Thema Entscheidungsfindung. Sehr schön von dir und Nadja geschrieben, ich kann es nur empfehlen. Bei mir sind hier, ja, weiß ich nicht, 50, 60 kleine Post-it-Zettel drin, wo ich mir Sachen markiert habe, die mir gefallen und an die ich mich erinnern will. Ich finde es sehr, sehr gut. Ich kann es nur empfehlen.
Jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen rot geworden und ich würde sagen, jetzt drücken wir auch die Stopp-Taste. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.